Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Wir schauen auf die wichtigen Themen dieses Tages. Dazu gehört, wenn man sich die politische Tagesordnung dieses Landes anguckt, die sogenannte Generaldebatte um den Bundeshaushalt, der Schlagabtausch der Opposition mit der Kanzlerin. Weiter an meiner Seite ist Marc Bronst bei der Wochenzeitung Die Zeit, Ressortleiter Politik. Und zugeschaltet aus dem Reichstag ist Stefan Detjen. Sie haben die Debatte verfolgt. Ich habe ja gerade in die journalistische Mottenkiste gegriffen mit diesem Begriff Schlagabtausch. War es denn einer?
Naja, das kommt immer darauf an, was man da erwartet. Also mir ging es gerade vorhin, ich habe zu einer Kollegin gesagt, wir haben alle in den letzten Monaten zu viel britisches Unterhaus geschaut und wundern uns auf einmal, wie lange da im Bundestag gesprochen wird. Fast 20, 30-minütige Reden. Interessant fand ich, und das knüpft im Grunde an das an, was Sie eben besprochen haben mit Marc Bronst, als Sie über Europa gesprochen haben, dass der erste Schlagabtausch gar nicht innerhalb dieses Hauses hier stattfand, sondern in eine ganz andere Richtung geführt wurde. Der Adressat eigentlich der ersten Passage der Rede von Angela Merkel saß ja gar nicht im Deutschen Bundestag, nämlich in Paris. Das war Emmanuel Macron, der ja vor kurzem die NATO für hirntot erklärt hat. Und Angela Merkel hat das, ohne es direkt aufzugreifen, ohne Emmanuel Macron beim Namen zu nennen, aber hat hier doch eine Antwort darauf gegeben, bei dem Thema, das sie in den Mittelpunkt ihrer Rede gestellt hat: außenpolitische Herausforderung, die deutsche Verantwortung und die Rolle der NATO. Wir können uns das mal anhören.
Da sage ich als erstes, stärker als im Kalten Krieg ist der Erhalt der NATO heute in unserem ureigensten Interesse oder mindestens so stark wie im Kalten Krieg. In unserem ureigensten Interesse.
Also das habe ich jedenfalls als eine Replik auf Emmanuel Macron verstanden, der im Grunde ja ähnlich wie früher Donald Trump die NATO fast für obsolet erklärt hat, gesagt hat, wir müssen da eine europäische Streitmacht aufbauen. Angela Merkel da auf einem ganz anderen Weg.
Mhm. Also interessante außenpolitische Schwerpunktsetzung. Stefan Detjen, der Blick auf den Beginn. Die erste Rednerschaft liegt ja traditionell bei der größten Oppositionsfraktion, das ist die AfD. Da sind wir ja aus vorherigen Debatten auch gewohnt, dass da ordentlich Provokation mit auf den Weg geschickt werden. Alexander Gauland war der Redner, hat er entsprechend gesprochen?
Naja, jedenfalls war auch da deutlich, diese unterschiedlichen Perspektiven, Blickrichtungen, die da eingenommen werden. Angela Merkel mit einer ganz außenpolitisch dominierten Rede, Blick auf die Welt, Betonung der internationalen Vernetzung bei der AfD, gerade in der Rede von Gauland, ebenso in der von Alice Weidel wurde deutlich, die AfD hat ein neues Kernthema für sich gefunden und das ist das Thema Klimawandel. Das hat Gauland in den Mittelpunkt seiner Rede gestellt, die Politik der Bundesregierung da gegeißelt, deutscher Sonderweg, das schaffe man nicht. Was werde passieren, wenn man aus der Atomkraft, aus der Braunkohle aussteige? Was passiere, wenn die Netze überlastet werden? Einen O-Ton von ihm kann ich Ihnen da auch einspielen.
Haben Sie sich einmal ausgemalt, was ein tagelanger Blackout bedeuten würde? Denken Sie doch nur an die abertausenden Menschen, die in Fahrstühlen eingeschlossen werden. Und solche Lifte haben nur in amerikanischen Actionfilmen eine Klappe, über die man sie verlassen kann. Ich will nicht den Teufel an die Wand malen, aber ein Blackout ist weit wahrscheinlicher als die von Ihnen beschworene Klimakatastrophe.
Also, da können Sie die Stimmungslage hören und wenn wir das nächste Mal in den Fahrstuhl steigen, dann schauen wir wahrscheinlich nach oben, ob da eine Klappe drin ist.
Stefan Detjen, vielen Dank für diese Eindrücke aus der Debatte im Reichstag, im Deutschen Bundestag, die Generaldebatte. Marc Bronst, wir können jetzt ja verschiedenste Bilder und Gedanken hier aufnehmen. Ganz seriöse Fragestellung oder auch dieses Fahrstuhlbild. Ich fange mal gerade da an, wenn die AfD, wenn Gauland so redet, man kann es ja mal positiv wenden, so richtig Sorgen um die Debattenkultur in diesem Land muss man sich dann vielleicht auch nicht machen.
Nee, also ich glaube, zum einen ist es so, dass, jetzt muss ich aufpassen, wie ich es formuliere, weil ich diese Partei am rechten und rechtsextremen Rand des Parteienspektrums auf keinen Fall loben will. Aber natürlich ist da sozusagen eine neue Klarheit in der Auseinandersetzung in den Bundestag eingezogen. Also eigentlich finde ich es ganz gut, dass eine gesellschaftliche Debatte, die geführt wird und die Menschen im Land führen, dass die auch im Parlament geführt wird und dass die durch eine Partei vertreten ist. Mhm. So, dass es da Grenzüberschreitungen gibt und sehr deutliche, muss man dann immer dazu führen. Insofern leidete die Debattenkultur schon ein bisschen immer unter dem GroKo-Phänomen, dass einfach die beiden größten Parteien, die sich traditionell eigentlich Wortgefechte liefern sollten, in dieser Koalition miteinander gefangen sind und deswegen sich eher gegenseitig loben als gegenseitig kritisieren. Mhm. Und die Oppositionsparteien
oder die schlimmste Variante, sich ständig gegenseitig kritisieren, am Ende aber doch immer gemeinsam Politik machen, was zur Verwirrung wahrscheinlich noch mehr beiträgt.
Ich fand das interessant, was Dietchen gerade sagte, wenn ich das kurz ergänzen darf, mit der AfD und dem Klimawandel, weil wir vorhin über die europäischen Herausforderungen gesprochen haben. Das ist eben wieder ein Angstthema, das jetzt besetzt wird. Und der Versuch, deswegen hat Gauland offensichtlich dieses Blackout-Thema ja gespielt, Fahrstuhl und Klappe hin oder her, das ist eine Befürchtung, die wird jetzt getriggert. Und das ist natürlich ein klassisches populistisches Phänomen. Man spielt mit den Befürchtungen, man muss selber gar keine Lösung anbieten. Wenn die Zukunft ungewiss ist, dann versucht man als populistische Partei, die Rückkehr ins Vergangene zu offerieren. Das Vergangene war aber vielleicht gar nicht besser. Aber es ist irgendwie eben etwas, was die Leute mal erlebt haben.
Es ist verlässlich, ja. Es gibt ja auch noch andere Opposition. Christian Lindner hat gesprochen nach der Bundeskanzlerin, dann später auch Toni Hofreiter von den Grünen, der Fraktionschef. Wenn man die beiden hört, dann kriegt man den Eindruck, gerade nach der Rede der Bundeskanzlerin, da sind ganz viele Ambitionen, da ist ganz viel politische Agenda, was man umsetzen möchte. Dummerweise ist es die Opposition, die das nicht machen kann. Und auf der anderen Seite, die mit der Macht haben eigentlich keine Agenda. Wie weit würden Sie dieses Bild als richtig beschreiben, unterschreiben?
Ja, das ist ja jetzt auch diskutiert worden im Zuge der Halbzeitbilanz, die GroKo gezogen hat und die ja ursprünglich auch mal gedacht war als so eine wirklich, vor allem glaube ich von sozialdemokratischer Seite, schonungslose Abrechnung und immer so als mögliche Klappe aus dem GroKo-Fahrstuhl zu entkommen, wenn man nach 2 Jahren merkt, irgendwie es funktioniert nicht ganz. Ich würde die Bilanz der GroKo nicht so schwarz malen oder nicht so schlecht sehen, wie sie viele gezogen haben. Und trotzdem ist die Regierungspolitik unter den Anforderungen dessen, was gerade notwendig ist. Und das ist eine seltsame Diskrepanz, die womöglich, egal wer das Land gerade regieren würde, immer da ist. Koalitionsverträge werden für 4 Jahre geschlossen. Die meisten Koalitionen sind gerade in einem multiplen Parteiensystem keine Liebesheiraten mehr. Da wird so ein Koalitionsvertrag, hängt vom Kompromiss ab, hängt davon ab, dass 2 die Wahlkampf gegeneinander gemacht werden. Künftig sind es ja vielleicht sogar 3, vielleicht sogar irgendwann mal 4 Parteien, die gegeneinander Wahlkampf gemacht werden, die sich in einer Regierung finden. Dann schließt man einen Koalitionsvertrag auf 4 Jahre, aber die Entwicklung ist viel schneller. Da sind wir auch bei diesem Digitalisierungsthema, was wir vorhin hatten. Es kommen innerhalb dieser 4 Jahre neue Themen. Nicht nur externe Schocks, nicht nur Globalisierungsphänomene. Die Gesellschaft und die technologische Entwicklung ist rasant. Und dann muss man eigentlich diesen Koalitionsvertrag immer wieder neu justieren. Und das ist natürlich, wenn man von unterschiedlichen Enden des politischen Spektrums auf Politik guckt, wahnsinnig mühsam. Also einigt man sich drauf, erstmal den Koalitionsvertrag abzuarbeiten und lobt sich dafür. Das ist aber halt leider nur noch 50% des Jobs.
Marc Brost,